Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Heute eine ganz besondere Folge. Und eigentlich wollten wir vielleicht diese Folge auch vor Publikum aufzeichnen. Aber auch da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn heute nehmen wir die mittlerweile 250. Sendung auf. Und wenn man das mal so rechnet, Franz, 250, eine halbe Stunde, wobei auch manche Folgen durchaus länger sind. Am Anfang hatten wir ja sogar eine Stunde jedes Mal eingeplant.
Und jede Woche.
Dann wären das ungefähr 125 Stunden, ja, die wir über Kreuzfahrt gesprochen haben. Ich schätze mal, es sind eher 150,
Kein
160
Mensch will
Stunden.
So viel über Kreuzfahrt hören.
Also, man muss sich das mal überlegen. Man muss ja auch Themen finden, um so lange über Kreuzfahrt zu sprechen. Also, am 14. Mai 2013, da haben wir die erste Folge veröffentlicht. Und Franz, dass es so ein Erfolg wird, hättest du auch nicht gedacht, wenn du ehrlich bist, oder?
Ich habe mir über Erfolg damals gar keine so großen Gedanken gemacht. Meine größte Sorge war damals eigentlich, werden wir nach der 20. Sendung noch irgendwie Ideen für Themen haben.
Stimmt. Das war ganz am Anfang, Franz. Ja, ich weiß nicht, ob wir müssen ja auch Themen finden für das Ganze. Und ja, und dann lief das an und dann bist du auf dieses Schiff gegangen und dann bist du auf jenes Schiff gegangen und dann kam dieses Thema auf und jenes Thema. Und irgendwie haben wir wirklich jedes Mal, vor allem du, muss man ganz ehrlich sagen, ein neues Thema gefunden, über das wir sprechen konnten. 7 Jahre sind wir jetzt ziemlich genau
dran. Die Sorgen mache ich mir übrigens jetzt gerade weil im Moment so mit Corona geht uns langsam da wirklich so ein bisschen die Themen aus. Wenn wir nicht, so wie wir es heute ja auch wieder in gewisser Weise machen, alle 2 Wochen über Corona sprechen, irgendwann nervt dieses Thema jeden so fürchterlich. Also im Moment mache ich mir diese Sorgen wieder, dass uns die Themen ausgehen, die spannenden Themen, die wirklich immer jeder hören will. Aber ich bin da zuversichtlich, nachdem ich damals meine Sorgen unberechtigt waren, werden die das diesmal auch sein und wir werden weiter Ideen haben, da bin ich mir sicher.
Wir hatten ja schon mal zwei Folgen. Eine Folge zum 100. hatten wir eine Folge in München aufgezeichnet, erinnere ich mich noch gut dran, weil das war ja schon ein ganz besonderer Raum, in dem wir damals waren, ne, Franz? Direkt am Rathausplatz, das muss man mal hinkriegen.
Ja, stimmt. Das war im Presseclub München, einer der exklusivsten Adressen Münchens. Und ja, war schön da.
Ja, ich erinnere mich,
vollkommen angemessen für unseren Podcast, finde ich.
Ja, absolut. Wir haben dann Kuchen geschenkt bekommen, das weiß ich noch, einen wunderschönen Kuchen mit Blau, also ganz in Blau. Den habe ich mir damals unter den Nagel gerissen.
Das war noch eine ganz große Flasche Champagner, die habe ich mir nämlich unter den Nageln gerissen.
Ja, die hast du dir. War auch okay. Ich trinke eh wenig Alkohol. Und noch verschiedene andere Geschenke. Da an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an diejenigen, die damals schon dabei waren. Waren auch einige dabei, ich weiß nicht, 30, 40 Leute waren damals gekommen. War eine richtig tolle Sendung. Wir waren damals noch essen gegangen danach, war echt schön. Das war die 100. Folge. Und wir haben noch mal eine Folge vor Publikum aufgenommen, sogar 2, glaube ich, auf einer Messe, auch in München, ne?
Also stimmt, wir haben 2 Folgen aufgenommen. Wir haben 2 Folgen aufgenommen da, ja, auf einer Messe.
Genau.
Vor 2 Jahren oder so.
Ja, genau. Und auch das hat Spaß gemacht. Also vor Publikum macht echt Spaß. Aber dieses Mal müssen wir darauf verzichten. Corona sei Dank. Und Corona ist jetzt halt das Thema, was sich halt überall durchzieht. Überall in den Medien. Natürlich auch bei uns, weil eben die Kreuzfahrt leider ganz besonders davon betroffen ist.
Aber. Wir machen trotzdem, ein Hörertreffen. Und wir
Richtig.
Freuen uns sehr, sehr, sehr auf Sie, auf euch, wenn ihr teilnehmen wollt. Wir können es nicht persönlich machen, logisch, aber wir machen es per Zoom, also per Online-Meeting-Konferenz-Treffen am Montag, 15. Juni, 19 Uhr. Und ich habe auf Großtricks.de einfach ein kurzes Anmeldeformular eingerichtet, damit ich Ihnen euch dann auch die Zugangsdaten natürlich zu dem Zoom-Meeting schicken kann. Ganz einfach großtricks.de/treffen. cruisetricks.de/treffen. Dort einfach nur E-Mail-Adresse, Name hinterlassen. Ich verspreche auch, wir sind ganz brav, was Datenschutz angeht. Wir löschen das alles hinterher sofort. Wir benutzen es wirklich nur, um einfach diesen Einladungslink für das Zoom-Meeting zu verschicken. Montag, 15. Juni, 19 Uhr. Und ja, wir haben ja zwischendrin schon mal eine Ankündigung gemacht vor ein paar Tagen, haben auch schon viele Anmeldungen bekommen. Also würde uns sehr, sehr freuen, wenn da noch ganz, ganz viel mehr dabei sind, weil online haben wir ja weder Abstand noch Mundschutz noch irgendwelche Begrenzungen. Also ich glaube, maximal 100 dürfen teilnehmen. Danach macht mein Zoom-Account nicht mehr mit. Aber das kriegen wir, glaube ich, auf die Reihe.
Ja, und ich denke, es ist auch einfach mal schön, also das ist ja immer so eine einseitige Geschichte. Ja. Wir sprechen in ein Mikrofon rein. Wir wissen, da hören uns ein paar tausend Leute zu und das ist schön, aber es kommt natürlich nichts direkt zurück. Ja. Also man kann sich eben mit seinen Hörern nicht unterhalten und man weiß dann immer nicht, gefällt ihnen das oder gefällt es ihnen nicht und wie finden sie das Thema und finden sie das interessant oder nicht. Und da kann man sich jetzt wirklich mal drüber unterhalten und kann uns Fragen stellen, wie ist es denn damals tatsächlich losgegangen? Oder wie bereitet ihr die Sendung vor? Oder was man halt so wissen möchte. Welche Unterhosenfarbe hast du, Jerome? Oder keine Ahnung. Wir beantworten alle Fragen.
Naja, nee, nicht alle. Vielleicht nicht alle.
Farbe der Unterhose, aber.
Da habe ich jetzt kein so großes Problem. Die ist einfach weiß, um es gleich mal zu beantworten.
Nein, bei mir nicht weiß. Na
gut. Das machen wir jetzt, also das verlegen wir jetzt zu dem Hörertreffen. Wir vertagen das auf das Hörertreffen nächste Woche.
Genau. Also wer da mit dabei sein möchte, sozusagen uns mal sprechen möchte tatsächlich und ja, fragen möchte oder an uns einfach zuhören möchte, wenn wir da was erzählen, ist herzlich eingeladen am Montag, 15. Juni um 19 Uhr. Alles, was man braucht, ist eben Zoom. Das kann man sich runterladen. Oder
und die Anmeldung bei cruisetricks.de/treffen.
Genau. Und wer uns mal unterstützen möchte, also wer sagt, Mensch, 250 Folgen, das ist echt eine Leistung. Das möchte ich gerne unterstützen. Habe ich aber bisher nicht, weil irgendwie, ja, habe ich nicht dran gedacht. Oder ne? Jetzt wäre ein guter Moment zu sagen, hey, 250. Folge, ich bin dabei, ich unterstütze das. Wir haben eingerichtet auf unserer Webseite eine Möglichkeit für Sie, mit der Sie regelmäßig uns unterstützen können. Und das nennt sich Steady. Und das Schöne dabei ist, das ist datenschutztechnisch eine super Sache. Und es ist auch insofern eine super Sache, weil es eben nicht eine einmalige Sache ist, sondern Sie können einen kleinen Betrag spenden, aber den eben regelmäßig, sodass wir so regelmäßige Einnahmen haben mit unserem Podcast. Und wir würden uns freuen, wenn Sie da mitmachen würden. Es gibt auch das eine oder andere Dankeschön dafür, ne, Franz?
Ja, genau. Alle Infos dazu auf cruisetricks.de. Werbeblock Ende.
Genau.
Nein, stimmt nicht.
Apropos Werbeblock, eine Sache noch. Wir haben schon mal vor einigen Folgen drüber gesprochen. Es gibt ein neues Buch, das kam im März raus, auch mitten in der Corona-Krise. Und damals, als du das veröffentlicht hast, dieses Buch über einen Verlag diesmal, also nicht im Eigenverlag, sondern richtig über einen Verlag, war halt das Problem, das ist ein Buch, das nimmt man mit auf eine Kreuzfahrt. Und jetzt konnte man das ja nicht mitnehmen auf eine Kreuzfahrt und deswegen machte das keinen Sinn. Jetzt ist so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Es scheint so, habe ich das Gefühl, dass in, sagen wir mal, mittelfristig oder vielleicht sogar ein bisschen früher die Kreuzfahrt wieder losgehen kann. Und dann würde sich dein Buch wirklich sehr anbieten. Was genau ist das für ein Buch?
Vor allem, es ist einfach ein Logbuch, also ein Kreuzfahrt-Tagebuch mit viel redaktionellem Teil, ganz vielen Tipps und Tricks und sowas, aber vor allem eben mit vorgefertigten Seiten für jeden Reisetag, wo man einfach seine Reiseerinnerungen niederschreiben kann. Und ich finde, ich meine, das ist mein Buch, ich muss jetzt da, das muss ich ja finden, ne? Die Werbung muss ich machen, aber ich mache es auch aus Überzeugung. Ich glaube, es ist eine tolle Gelegenheit, jetzt die erste Kreuzfahrt nach Corona sich einfach wirklich mit einem Tagebuch festzuhalten. Ich glaube, da spricht man in 10, 20, 30, 40 Jahren noch drüber, wie das damals war, so seine erste Kreuzfahrt nach dieser Totalkatastrophe wieder zu machen. Und da bietet sich das Buch wunderbar an. Heißt Unterwegs, Kreuzfahrt-Logbuch, ist im Hehl Verlag erschienen. Also bei Amazon einfach suchen. Ne? Unterwegs, Kreuzfahrt-Logbuch, mein Name, Franz Neumeier, Hehl Verlag. Dann findet man das ganz leicht, hat ein schönes hellblaues Cover.
Und, oder beim Buchhändler kann man das ja auch bestellen, beim direkt Buchhändler vor Ort. Kann man, das kann man ja auch unterstützen.
Keine Frage.
Ne? Gar keine Frage. Also, wenn Sie das haben möchten, dann einfach bestellen und mitnehmen und reinschreiben. Aber man kann nicht nur reinschreiben, du hast auch ein bisschen was reingeschrieben.
Ne? Ja, das sind viele Seiten sogar. Ganz viele Tipps und Tricks, praktische Tipps, wenn man an Bord ist und so weiter. Das Einzige, was nicht enthalten ist, sind Corona-Tipps. Die muss man sich auf cruisetricks.de vielleicht dann noch individuell holen, weil, wie gesagt, das Buch ist geplant und geschrieben vor Corona und genau zum Veröffentlichungstermin kam dann der Shutdown. Ganz blödes Timing, aber da hat man halt keinen Einfluss
drauf. Das hast du super gemacht, Franz.
Ja, finde ich auch.
Apropos Corona, jetzt verlassen wir mal den Werbeblock und auch in der 250. Folge möchten wir gerne Fakten liefern, so wie sie das von uns gewöhnt sind. Und Franz, du hast mit Andreas Ulrich gesprochen. Andreas Ulrich ist vom Büro Veritas und er ist dort Global Market Leader für Passenger Ships and Ferries. Was genau macht Andreas Ulrich?
Ja, also Büro Veritas ist eine der ganz großen Klassifizierungsgesellschaften für Schiffe. Und er hat, also oder Büro Veritas, und er ist der Verantwortliche für diesen Bereich dort, hat die sogenannte Safeguard-Zertifizierung entwickelt, wo Corona-Schutzmaßnahmen unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen eben geprüft werden, zertifiziert werden, mit diesem Safeguard-Label bedacht werden, wenn Büro Veritas zu dem Ergebnis kommt. Die Reederei hat da eben ein sehr umfassendes, gutes, schlüssiges, vernünftiges Konzept, um ja die Kreuzfahrt für Passagiere sicher zu machen. Das ist so die Idee dahinter. Ansonsten macht natürlich Büro Veritas noch ganz, ganz viele andere Sachen, sehr viele eben solche Zertifizierungssachen, eben auch die Klassifizierung, also das wäre so der Schiffstüff, wenn man so will, auch die Betriebsgenehmigung, ganz salopp gesagt. Also sehr umfangreiche Aufgaben, die solche Klassifizierungsgesellschaft haben. In dem Fall geht es eben um diese Safeguard-Zertifizierung. Deswegen ist er im Moment auch wirklich absolut auf dem aktuellen Stand, was das ganze Thema Corona-Maßnahmen oder Infektionsschutzmaßnahmen genau genommen an Bord von Kreuzfahrtschiffen angeht. Und als Experten dafür habe ich mich die Woche recht ausführlich in einem natürlich auch wieder Online-Interview per Skype oder ich glaube per Microsoft Teams haben wir das geführt, unterhalten. Und er hat mir eben einige ganz, ganz spannende Dinge zu dem Thema gesagt. Und deswegen werden wir uns heute insgesamt unterhalten darüber, wie sich eine Kreuzfahrt mutmaßlich in Corona-Zeiten, wenn es jetzt dann wieder losgeht, anfühlen wird, was für Schutzmaßnahmen da sind, wie sinnvoll es sein wird, also was da sinnvoll sein wird. Wir werden das einfach so ein bisschen diskutieren und beleuchten und auch zeigen, wie schwierig das im Moment auch noch ist, abzuschätzen.
Erste Frage an ihn war ja, was ist denn überhaupt der Sinn einer Corona-Zertifizierung für Kreuzfahrtschiffe? Weil eine Zertifizierung an sich macht ja das Kreuzfahrtschiff jetzt erstmal nicht sicherer. Und seine Antwort darauf war folgende.
Für mich ist es ganz wichtig, das Vertrauen zurückzubekommen der Kunden, auch von der Reedereiseite. Und das ist auch der Ansatz von Büro Veritas für diese Safeguard-Label-Initiative. Wir wollen einfach als ein unabhängiger Dritter überprüfen, ob ein Reeder Dinge getan hat, die man tun sollte, um Vertrauen zurückzugewinnen, um wieder eine Kreuzfahrt zu buchen oder überhaupt eine zu unternehmen, nachzudenken, will ich wieder auf ein Schiff gehen?
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Vertrauen zu bekommen wieder zur Kreuzfahrt, weil natürlich ist die Gefahrenlage schwer einschätzbar, weil es ja auch das, was ganz Neues für die Passagiere ist. Da gab es eine Pandemie, da gab es zum Teil schlimme Zwischenfälle, da gab es auch Tote auf den Schiffen. Kann ich mich jetzt überhaupt wieder auf so ein Schiff trauen? Und da hilft natürlich, wenn jemand nachkontrolliert, ob zumindest mal die ganzen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, ne Franz?
Ja, ich habe ihn da auch nochmal genauer gefragt, was auch das Problem letztendlich bei Vertrauen ist. Warum vertrauen die Leute nicht der Kreuzfahrt vielleicht nicht mehr und warum das so wichtig ist?
Unser Ansatz ist halt, dass wir mit der Zertifizierung die Sicherheit zurückbringen wollen. Wir wollen halt das Vertrauen verbessern. Bisher ist es ja so, dass jeder Kunde, also viele Fahrgäste, haben ja die Bilder, die sie gerade geschildert haben im Kopf, sei es in Yokohama, sei es in Südamerika, sei es in Europa mit den Schiffen oder auch in Deutschland mit dem TUI in Cuxhaven. Das sind Bilder, die haben sich ja eingeprägt. Und das möchte niemand erleben, das kann ich auch nachvollziehen. Ich auch nicht. So, und insofern muss man versuchen, Vertrauen zurückzugewinnen bei dem Kunden, dem man eben nachweist, der Reeder hat das Bestmögliche getan, was zurzeit möglich ist, um das Risiko zu minimieren.
So, Um Vertrauen zu bekommen, muss man Regeln einführen auf den Schiffen, um eben einen neuerlichen Ausbruch von Corona auf einem Schiff zu verhindern. Das ist, denke ich, das Wichtigste, was man tun muss auf dem Schiff, oder Franz?
Ja, und das ist im Moment gar nicht so einfach, weil letztendlich weiß ja niemand noch so richtig, was kann man auf Schiffen machen. Es fehlt ja die Erfahrung. Ja, die Schiffe haben zwar Erfahrung generell mit Hygiene und solchen Geschichten, sehr viel Erfahrung sogar, aber speziell für Corona gibt es ja auf den Schiffen jetzt keine Erfahrung. Also man hat die Erfahrung auf den Schiffen, die noch vor dem Shutdown sind, aber das war ja vor allem Hysterie, Chaos, Ablehnung in allen Ländern. Das, was er gerade geschildert hat, die Bilder, die wir nicht mehr wiederhaben wollen. Das heißt, die wichtige Frage ist dann auch einfach, woran orientiert man sich denn eigentlich bei den Regeln? Woher kommen die Regeln?
Basiert ist natürlich das, was wir gemacht haben, alles auf den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, des Reedereiverbandes, der einzelnen Fachverbände, wenn ich CLIA nehme oder Interferry im Fernbereich. Die haben alle Verhaltensregeln herausgegeben für ihre Mitglieder. Die haben wir uns natürlich alle detailliert angeschaut, haben geguckt, was kann man damit anfangen, was kann man davon verwenden. Weil es sind Grundlagen, die sind da, und gerade das von der WHO ist ein sehr allumfassendes Dokument, was sehr genau Verhaltensregeln empfiehlt. Es sind ja nur empfehlende Dokumente. Die Umsetzung liegt natürlich beim Reeder oder bei jedem Einzelnen, bei uns ja auch zu Hause. In unserem täglichen Leben müssen wir uns ja auch an bestimmte Verfahrensregeln halten. Oder sollten wir halten, wollen wir es mal so sagen.
Wenn man über Hygienestandards spricht, Franz, auf Schiffen, dann wird sehr oft über die amerikanische Gesundheitsbehörde gesprochen. Das hat eigentlich einen einfachen Grund. Wenn ein Schiff in amerikanische Gewässer möchte, wird es ja von der amerikanischen Behörde geprüft und untersucht. Und die sind besonders streng, was das betrifft, ne?
Ja, also ich meine, die CDC hat sich jetzt an Land mit Corona ja absolut nicht mit rumgekleckert. Ganz im Gegenteil, die steht da ganz heftig in der Kritik.
Ich glaube
auch zu Recht, ja. Die haben es einfach, Entschuldigung, sie haben es verkackt. Ja, anders kann man das gar nicht sagen. Und zwar ganz grandios. Die CDC existiert aus einem Grund, nämlich genau in so einer Situation die Lage zu beherrschen. Und genau das haben sie nicht hingekriegt an Land. Aber muss man einfach fairerweise sagen, auf See, auf Kreuzfahrtschiffen ist die CDC das Maß aller Dinge. Die Australier sind auch sehr streng, sind jetzt aber im Kreuzfahrtmarkt nicht so relevant. Und die CDC macht faktisch die Regeln, die Hygieneregeln in der Kreuzfahrt. Das muss man so deutlich sagen. Fast alle Schiffe auf dieser Welt kommen irgendwann mal in die USA, müssen sich dadurch dort an die Regeln halten. Die meisten Reedereien gehören direkt oder indirekt zu amerikanischen Konzernen. Dadurch gibt es auch Konzernen in oder Kreuzfahrtunternehmen, wo dann intern wiederum die Hygieneregeln sich an der CDC orientieren, sodass durchaus auch, ich sage jetzt mal, deutsche Schiffe, eine TUI, großes AIDA, sich nicht durchgehend, aber bis zu einem gewissen Grad an CDC-Regeln orientieren, auch weil sie eben, wenn sie über den Atlantik rüberfahren, mal eine Neuengland-Tour, mal Karibik von Miami aus oder sowas fahren wollen, schlicht und einfach dort dann an genau diese Vorschriften halten müssen.
Ich habe das selber erlebt, also wenn ein Schiff nach Amerika fährt, da wird das Schiff nochmal extra geputzt, ja, und du kannst mir glauben, Franz, auf Kreuzfahrtschiffen wird viel geputzt. Ich habe das erlebt, zum Beispiel in der Bar habe ich das gesehen, wo also wirklich, normalerweise kennt man das, da wird das Becken ausgewaschen und da alles schön geputzt. Da werden aber auch noch die Rohre auseinandergenommen und auch noch mal extra geputzt. Also da wird wirklich richtig geputzt. Und wenn das Schiff dann nach Amerika fährt in irgendeiner Form, da wird noch mal geputzt. Ja, also dann ist wirklich Großputzen angesagt. Das wird da sehr, sehr ernst genommen. So habe ich das zumindest auf der AIDA erlebt.
Ja, das ist immer so. Also vor allem bei nicht-amerikanischen Schiffen, die diesen Standard nicht kontinuierlich aufrechterhalten, sondern muss man jetzt nicht sagen, es ist nicht so, dass jetzt bei AIDA sonst dreckig wäre. Es sind einfach andere Hygieneregeln, andere Hygienestandards, die eben nach unseren Vorstellungen sind. Aber wir schweifen von Corona so ein bisschen ab. Die CDC ist so maßgeblich, und deswegen habe ich dann Ulrich dann auch danach nochmal ganz konkret gefragt. Denn die CDC dürfte vermutlich nicht nur lockere Empfehlungen aussprechen, sondern von dort werden vermutlich ziemlich strenge Vorgaben kommen, die man auch wieder einhalten müssen.
Wir haben uns auch die Regeln der CDC angeguckt. Die ganz neuen nach Corona sind gerade erst veröffentlicht worden. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir die jetzt einbinden wollen. CDC spielt dann Kreuzfahrt eine enorme Rolle, weil fast alle Schiffe laufen die USA an oder haben amerikanische Gäste an Bord. Und insofern sind natürlich die Empfehlungen der CDC, ich würde sagen, nicht bindend, aber man sollte versuchen, sich an denen entlang zu hangeln.
Ja, jetzt haben wir so ein bisschen im Kreis um dieses Thema drumherum geredet, erklärt, wie man zu den Regeln kommt.
Aber was heißt das konkret? Ne? Welche Regeln müssen wir denn jetzt einhalten, wenn wir jetzt tatsächlich irgendwann wieder auf die Schiffe dürfen? Und ich überlege mir dann immer, naja gut, ich gucke einfach mal, was ist denn an Land so Sache? Einmal ist Abstand halten Sache und in Innenräumen trage ich immer eine Maske über die Nase und über den Mund. Das ist übrigens auch so eine Sache, die mich tierisch aufregt, dass manche ihre Maske nur über den Mund tragen, aber nicht über die Nase.
Aber über die Maske, zur Maske kommen wir gleich nochmal ausführlicher, glaube ich. Das ist ein Thema, das die Leute sehr interessiert.
Bringt irgendwie nichts, wenn man das so macht. Aber welche Regeln konkret müssen denn dann an Bord eingehalten werden? Das ist natürlich die Frage, die sich jeder stellt und hier ist die Antwort darauf.
Ich denke, die Minimalregeln, die wir auch an Land jetzt haben, die wird man auch auf dem Kreuzfahrtschiff sehen werden. Abstandsregeln, dass man die Wege definiert. Der Weg geht in die eine Richtung nach Vorschiff, der andere nur nach Achtern. Ein- und Ausbootung, das heißt, was ich gesagt habe, ist genau das Gleiche, dass ich eben zwei Zugänge zum Schiff habe. Einen nehme ich für die Einschiffung, einen für die Ausschiffung, um eben diese Gegenströme zu vermeiden.
Es gibt ja schon Reedereien, die haben konkrete Maßnahmen vorgestellt. Ne, Franz, wie sie das handhaben möchten. Social Distancing ist eine, also Abstand halten, ist, denke ich, selbstverständlich.
Ja, es ist ein spannendes Thema, weil ja, da streiten sich ja schon die Behörden weltweit über, wie groß ist der Abstand eigentlich. Ja. Die Amerikaner, CDC, sagen 2 Meter Abstand, 6 Fuß. Deutschland, EU, wir kennen ja die 1,5 Meter, die 1,5 Meter. Die WHO und die für die Schifffahrt zuständige UNO-Organisation IMO, die reden erstaunlicherweise nur über 1 Meter. Also es fängt schon beim Social Distancing an, wo man, ich mag dieses Wort ja eigentlich überhaupt nicht, weil es überhaupt nichts mit sozialer Distanzierung zu tun hat, sondern was mit einer physischen Distanzierung, aber gut, der Begriff hat sich eingeprägt. Also wo man schon da die Reedereien gucken müssen, welches Konzept verfolgen sie nur eigentlich? Wie viel Abstand schreibt man den Leuten eigentlich vor? Und wenn ich jetzt einem Amerikaner sage, die WHO sagt nur 1 Meter, dann sagt der Amerikaner, vielleicht spinnst du, jetzt haben wir monatelang gelernt 2 Meter, wie kommst du jetzt plötzlich auf 1 Meter? Der Europäer, der wird dir bei 2 Metern wieder sagen, hey, jetzt habe ich endlich mal begriffen, wie viel 1,5 Meter sind, was schon schwierig genug ist, jetzt soll ich mich plötzlich wieder an 2 Meter gewöhnen. Also da fängt schon an, dass es schwierig wird, ja.
Ja, aber Franz, also ich war jetzt gerade in Köln unterwegs, in der Innenstadt und in den Geschäften und es gibt Geschäfte, die dort geschrieben haben, 1,5 Meter Abstand, bitteschön. Die anderen Geschäfte haben 2 Meter verlangt. Ich renne ja nicht mit einem Metermaß durch die Gegend und sage so, jetzt ist aber 1,50 und jetzt sind es 2 Meter, sondern ich versuche halt möglichst viel Abstand zu den anderen zu halten. Ich stelle mir das halt nur schwierig vor auf einem vollbesetzten Schiff. Also wenn da jetzt, was weiß ich, auf einem 200 Meter Schiff, 1400 Passagiere sind, um mal ein Beispiel zu nennen, dann ist es vielleicht schwierig, in manchen Situationen da die Leute auseinanderzuhalten, wenn die alle zum Essen gehen oder Theater wird wahrscheinlich nicht sein, ja, also wird wahrscheinlich nicht stattfinden.
Doch, natürlich.
Ehrlich?
Ja, klar. Ach klar.
Weil an Land findet es ja nicht
du kannst
statt.
Du kannst doch kein Kreuzfahrtschiff, was von Entertainment lebt, Entertainment abschaffen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube schon, dass Theater stattfinden wird, aber das, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass die Reedereien da eben planen, ja, statt einer Vorstellung vielleicht 3 Vorstellungen zu machen. Oder wenn sie sowieso schon 2 Vorstellungen jetzt haben, dass sie dann eben 4 Vorstellungen an 2 Abenden hintereinander machen und entsprechend einen Sitz zwischendrin leer lassen.
Aber jetzt ist
da werden sich die Reedereien was einfallen lassen müssen, weil du kannst natürlich nicht ein Entertainment-Erlebnis das Entertainment wegstreichen.
Wie soll das funktionieren? Also die werden weniger Leute ins Theater lassen, einverstanden. Die werden Plätze dazwischen freilassen, einverstanden. Aber irgendwann ist das Ganze fertig. Und was machen die Leute, wenn es fertig ist? Sie stehen alle gleichzeitig auf und gehen alle gleichzeitig zum Ausgang. Ja, wie soll das gehen?
Da gibt es Lösungen, da gibt es auch bei den Airlines. Ich habe genau heute Mittag hatte ich eine Konferenz, nicht ich alleine, sondern in der größeren Konferenz bei unserer Reisejournalistenvereinigung. Da hatten wir die Pressesprecherin von Condor mit dabei, die so ein bisschen erklärt hat, wie sie das im Flieger machen. Und da haben wir zum Beispiel gelernt, dass ja dieses Thema Aussteigen, wir wissen es alle, der Flieger hat kaum auf dem Boden aufgesetzt, sonst springen alle raus, reißen ihre Schrankkoffer aus den Overhead-Bins und stehen am Gang dicht gedrängt, um ja aus dem Flieger rauszukommen, der ja doch erst in einer Viertelstunde aufmacht. Die Airline löst das in etwa so, dass sie da ein Crewmitglied zusätzlich an Bord haben, um einfach bei diesem Aussteigeprozess freie Kapazitäten zu haben. Und dann wird reihenweise ausgestiegen. Und dieses Crewmitglied achtet darauf, dass die Leute einfach sitzen bleiben. Es wird länger dauern. Ne? Aber der oder die achtet dann darauf, dass die Leute eben sitzen bleiben und dann ist Reihe 10 dran und da, wenn die draußen sind, ist Reihe 11 dran und wenn die draußen sind, ist Reihe 12 dran. Und ich glaube schon, dass man da vernünftige Wege finden kann und ich glaube auch, dass man da recht kreativ werden kann, ohne dass es jetzt ganz fürchterlich nervt. Vielleicht lasse ich dann einfach noch ein bisschen Entertainment auf der Bühne weiterlaufen, damit, wenn das aus dem Theater rausgehen, vielleicht 5 oder 10 Minuten länger dauert, weil ich es reihenweise mache, da vorne einfach noch eine nette Jazzband ein bisschen spielt, sodass ich eigentlich sogar ganz gerne noch ein bisschen sitzen bleibe, weil es schön ist. Also ich glaube, da muss man einfach kreativ werden. Es wird nicht, deswegen mag ich auch dieses Wort New Normal oder neue Normalität nicht, es wird nicht dasselbe sein wie vorher in Grün, sondern es wird anders funktionieren. Vielleicht werden sich die Räder, oder ich bin mir sicher, dass sich die Reedereien neue Entertainment-Formen einfallen lassen, dass eben nicht alles im Theater stattfindet, weniger im Theater stattfindet. Dann nehme ich das Cast aus dem Theater, das Musical und mache einfach mal eine lustige Musical-Show auf dem Pooldeck unter freiem Himmel, wo das ganze Thema Distanz und sowas nicht so wichtig ist, weil der Wind Aerosole gleich wegweht und sowas. Ne? Also wissen wir alle, im Freien ist es einfacher. Und ich glaube, da wird einfach die Kreativität, und Reedereien waren schon immer kreativ, die waren schon immer innovativ und haben sich schon immer tolle neue Sachen einfallen lassen. Jetzt ist vielleicht der Grund, warum sie sich was Neues einfallen lassen, ein ganz anderer. Aber die Kreativität, die Flexibilität war ja schon immer eine große Stärke der Kreuzfahrt und insofern bin ich mir sicher, dass sie sich bei Entertainment da viele spannende neue Ideen entwickeln. Vielleicht hat es sogar was Gutes.
Ich bin gespannt. Ich bin mir da nicht so sicher wie du, Franz. Also wir werden sehen, was da passiert. Ne?
Naja, weißt du, es gibt einen Grund, warum ich mir insgesamt, und da werden wir ja noch ein paar Mal heute dazu kommen und auch in den Sendungen davor und danach, ich bin mir aus einem Grund sicher, dass es gut weitergehen wird, weil schlicht und einfach die Existenz von milliardenschweren Unternehmen dranhängt und kein CEO, kein Entertainment-Direktor, kein Hotelverantwortlicher eines Konzerns mit Karneval 104 Schiffen wird sagen, naja, weiß, Kreuzfahrt funktioniert halt nicht mehr, machen wir dicht. Das wird ja nicht stattfinden, ja, sondern es wird weitergehen müssen. Und damit es weitergeht, müssen sie sich was einfallen lassen, dass es funktioniert. Na, wenn Auto, bei deinem Lieblingsthema zu sein, wenn Autos mit Benzin out sind, dann fahre ich halt mit Elektroautos. Das disruptiert die gesamte Autoindustrie. Das wirft alles über den Haufen. Aber hinterher sitzen wir in einer runden Blechkiste und fahren von A nach B. Nur eben nicht mehr mit Benzin, sondern mit Strom. Und ich glaube, dass die Kreuzfahrt wesentlich innovativer und schneller und flexibler ist als die Autoindustrie. Und deswegen werden wir da zu ganz witzigen, ganz spannenden Lösungen kommen, vielleicht auch zu welchen, die wir uns im Moment einfach nicht vorstellen können.
Ja, ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Anderes Thema ist natürlich auch das Buffet in den Schiffen, auch sehr wichtiges Thema. Vielleicht ein Hinweis, ich bin heute von Bonn nach Horb gefahren und habe dann pausiert und wir sind dann essen gegangen bei einem chinesischen Restaurant mit einem Buffet. Und es hat tatsächlich funktioniert, und zwar folgendermaßen. Zum selber bedienen.
Erstaunlich. Ja.
Hat aber gut funktioniert und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auf Schiffen genauso gut funktioniert, wenn die Personenzahl nicht so hoch ist. Und zwar wurden natürlich Tische freigelassen, das heißt, das Restaurant war insgesamt nicht so voll, wie es sein könnte. War Mittagsbuffet, deswegen ist da eh ein bisschen weniger los. Ich habe dann so einmal Handschuhe bekommen, die ich anziehen musste, wenn ich zum Buffet gegangen bin, um mir was zu holen. Und ich musste eine Maske tragen, wenn ich zum Buffet gegangen bin. Und die Buffets waren abgedeckt mit Plexiglas-Dingern. Also man musste das halt hochheben und dann das drunter rausnehmen. Und das hat, finde ich, gut funktioniert. Man hat ganz automatisch von anderen Abstand gelassen. Und das Essen selbst war auch geschützt. Finde ich eine gute Möglichkeit. Könnte ich mir auf Schiffen vorstellen, weil ich, wenn immer ich davon höre, auf Schiffen heißt es immer, nee, Buffet-Restaurant wird es nicht mehr geben, sondern es wird immer nur noch bedient. Es gab ein anderes chinesisches Restaurant, wo wir auch waren, 2 Tage vorher. Da war es anders, da gab es gar kein Buffet, obwohl das eigentlich ein Buffet-Restaurant war, sondern da hat man sich einfach das, was man normalerweise vom Buffet geholt hätte, bestellt, à la carte, und dann wurde einem das in kleinen Portionen gebracht. Also ich habe zum Beispiel gesagt, ich hätte gern Schrimps und ich hätte gern ein bisschen Rindfleisch, und dann kam nacheinander erst der Schrimps, dann das Rindfleisch und ne, was ich sonst so bestellt hatte. Und ich konnte dann auch immer wieder nachbestellen.
Das also geht. Du bestätigst gerade so dieses alte, wunderbare Kreuzfahrt-Klischee, Essen ist das Wichtigste.
Ganz wichtig. Ja, natürlich, es ist auch wichtig. Ich finde es sogar wichtiger als die Theatervorstellungen an Bord, ja, ehrlich gesagt, für mich. Also ich habe es auf 2 Möglichkeiten erlebt. Die Möglichkeit 2, die ich jetzt gerade beschrieben habe, funktioniert halt nur dann, tatsächlich, wenn es relativ wenig Leute sind, weil ein Koch kann ja nicht 200 Gäste gleichzeitig bekochen, das funktioniert einfach nicht. Bei wenigen Gästen geht es, aber auf Schiffen sind halt eher mehr Gäste. Du hast aber auch die Frage gestellt zum Thema
lass uns,
Buffet.
Lass uns mal reinhören, was Andreas Ulrich zum Thema Buffet und auch noch zu so ein paar anderen Sachen in dem Zusammenhang sagt.
Bei Buffet-Restaurants ist ja die Diskussion gerade, wird es weiterhin Buffet-Restaurants geben oder nicht? Momentan ist die Empfehlung ja dahin, dass man das nicht mehr macht, dass man nur noch Bedienrestaurants hat auf den Schiffen. Man kann Buffets haben, aber auch das Buffet wird von der Besatzung. Der Gast darf sich nicht selber bedienen. Und die Plexiglas-Abtrennung, die wird es geben, gerade im Shop-Bereich oder im Spa-Bereich, auch um die Besatzung zu schützen und natürlich auch um den Gast zu schützen. Und mit den Abstandsregeln, das, was wir bisher gesehen haben, ist, es gibt ganz klare Markierungen auf dem Fußboden, die auch die Laufrichtung vorgeben werden, den Abstand.
Ja, also, da werden halt jetzt gerade ganz, ganz viele Themen diskutieren. Im Moment ist ja, ich meine, die Flusskreuzfahrt hat ja schon angefangen, ganz, ganz wenig, aber die fahren ja schon. Ein Schiff im Moment, wo wir gerade reden, aber das wird Ende Juni, werden das deutlich mehr werden. So gegen Ende Juni starten eigentlich die meisten Flusskreuzfahrtreedereien. Die machen ja vieles davon schon. Hochsee gibt es noch wenig Konzepte, die ausgearbeitet sind. Also eins von Norwegian Cruise Line, damit zusammenhängt Regent. Ich glaube, Princess hat noch so ein bisschen was, aber das ist schon nicht mehr so konkret. Und daraus kann man so ein bisschen erahnen, wo es vielleicht hingeht. Wie gesagt, das Thema Maskenpflicht lassen wir nochmal aus, weil da kommen wir gleich nochmal ausführlich drauf. Ansonsten hat Andreas Ulrich ja gerade schon angesprochen, die Einbahnstraßenregelung, vor allem in den Kabinengängen, ist das bei den Flusskreuzfahrtschiffen inzwischen so. Auf Deck 3 geht es eben nur nach hinten und auf Deck 4 geht es nur nach vorne. Das heißt, ich muss bis zum nächsten Treppenhaus womöglich in die, Anführungszeichen, falsche Richtung gehen, nur um ein Deck tiefer dann in die andere Richtung laufen zu können. Diese Plexiglasschutz hat er gerade schon angesprochen, das gibt es auf Flusskreuzfahrtschiffen auch in den Restaurants, um einfach größere Tische in zwei Abteilungen abzutrennen, dass da zwei nicht befreundete Paare oder was nebeneinander an einem Tisch vielleicht sitzen können. Ja, dann teilt man Essenszeiten auf, um einfach weniger Tische im Restaurant zu haben. Die Crew trägt Masken, die Passagierzahl, ganz wichtiges Thema, die Passagierzahl wird so reduziert, dass man
eben Abstand halten kann. Und da würde ich gerne mal einhaken. Also das ist nämlich auch etwas, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe, Passagierzahlen. Auf der einen Seite brauchst du mehr Crew, wenn du diese ganzen Sachen umsetzen möchtest. Also wenn du zum Beispiel Buffet anbieten möchtest, wo man sich nicht selber bedienen darf, sondern wo man bedient wird, brauchst du einfach mehr Leute, die das für dich machen, die also dahinter stehen und dir dann eben das auf deinen Teller schaufeln oder dir das an deinen Tisch bringen.
Wobei man sagen muss, es ist kein so völlig neues Konzept, dieses Bedienen am Buffet. Also Holland America Line zum Beispiel hatte ja schon ziemlich lange im Buffet die wenigsten Stationen wirklich zur Selbstbedienung. Da war auch da schon hinter dem Buffet ein Crewmitglied, dem du eben gesagt hast, ein Löffel von dem Joghurt und ein Löffel von dem Honig und dann noch ein kleines Löffelchen von den getrockneten Früchten. Ich rede jetzt gerade vom Müsli beim Frühstück. Ne?
Aber das
Crewmitglied das natürlich so gemacht. Also so ganz ist es jetzt auch nicht völlig neu, diese
aber
Idee.
Aber das kostet natürlich. Ne? Das kostet so ein Service.
Ja, klar, aber man hat es auch bei AIDA TUI Cruises schon gemacht, in so blöden Situationen, wenn am Schiff zum Beispiel Norovirus ausgebrochen ist. Es ist also sogar was man schon kann, was schon eingeübt ist, was bei Corona jetzt natürlich noch ein bisschen verschärft werden wird.
Aber ich glaube, und darauf will ich jetzt hinaus, ist, dass wahrscheinlich weniger Passagiere an Bord kommen dürfen, dass man das einfach etwas reduziert, auch damit einfach nicht so viele Leute auf einem Haufen sind.
Ja, die Rede ist im Moment so von 50-70% Auslastung.
Und das wiederum bedeutet, wenn weniger Passagiere auf dem Schiff sind, dann wird das mindestens mittelfristig, vielleicht sogar kurzfristig dazu führen, dass die Preise in der Kreuzfahrtindustrie, also die Ticketpreise, steigen werden.
Bin ich mir nicht sicher. Also es ist natürlich jetzt wirklich Kaffeesatzleserei. Ne? Das ist wirklich ins Blaue reingeraten. Was du sagst, macht wirtschaftlich, ist fast zwingend, es ist irgendwie logisch, aber auf der anderen Seite hast du möglicherweise, es kommt einfach auch drauf an, ne? Wie viele Schiffe schicken die Reedereien jetzt wieder an den Start und wie schnell. Möglicherweise Überangebot führt dazu, dass die Preise fallen. Du musst die Kreuzfahrten attraktiv machen, um, wie wir vorhin gesagt haben, das Vertrauen ist zum Teil vielleicht nicht mehr ganz da. Das heißt, du musst mit irgendwas locken. Wir wissen es aus der Vergangenheit, wenn man verzweifelt locken will, findest du immer ein oder zwei, die dann mit ihren 299 Euro inklusive Flugangeboten auf den Markt rausgehen. Du wirst wahrscheinlich keine Geschlossenheit innerhalb der Reedereien haben, die sagen, wir sind jetzt alle, einigen wir uns drauf, wir verkaufen nichts unter 1000 Euro pro Tag. Das wird es nicht geben, sondern jeder wird schauen, wo er bleibt. Und insofern vermute ich einfach mal, dass sich bei den Preisen nicht so dramatisch viel tun wird. Vielleicht sogar eine leichte Tendenz nach unten, weil die Leute nicht so schnell wieder buchen werden. Aber das ist wirklich ins Blaue reingeredet, weil wir es einfach nicht wissen, wo wir echt, oder auch die Reedereien, glaube ich, das nicht so genau wissen, wo man das wirklich abwarten und schauen muss, wo sich das hinentwickelt. Auf der anderen Seite hat Royal Caribbean, glaube ich, hat es gesagt, also auf, ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, ich glaube, es bezog sich auf die Oasis-Class-Schiffe, auf die ganz großen, und da haben die gesprochen, dass sie irgendwo bei 30% Auslastung schon auf ihre Kosten kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Reederei pleite geht, wenn sie mit 50% Auslastung fährt. Sie werden auf Dauer mit 50% Auslastung weder die hohen Schulden abzahlen können, die sie jetzt aufhäufen, noch werden sie auf Dauer ihren Börsenkurs halten. Also auf Dauer ist es sicher keine Lösung, mit bisherigen oder niedrigeren Preisen und 50% Auslastung zu fahren. Darum, glaube ich, sind wir uns einig. Aber vorübergehend, um das Ganze wieder zum Anlaufen zu bringen, und ich würde mal sagen, diese Anlaufphase kann vielleicht auch ein Jahr dauern, ja, bin ich mir nicht sicher, ob sich da höhere Preise durchsetzen lassen.
Ja. Deswegen sagte ich ja mittelfristig, weil kurzfristig kann ich mir durchaus vorstellen, so wie du gesagt hast, dass die Preise erstmal stabil bleiben. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass sie runtergehen werden, weil ja auch weniger Kapazitäten wahrscheinlich am Anfang an Start sind. Und ich denke mal, die Kapazitäten kriegen sie dann voll. Aber auch das ist natürlich reine Spekulation. Gehen wir mal vom Spekulieren weg. Das ist sowieso nicht so unser Ding.
Gehen wir mal alles, alles entscheidend.
Genau, alle die Maske. Frage. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also ich war jetzt gerade im Phantasialand, also in einem Freizeitpark, der jetzt auch wieder geöffnet hat, und habe mir auch da die Situation mal angeschaut und auch die Geschichte mit den Masken. Dort musst du Masken tragen, wenn du in den Innenbereich bist oder wenn du irgendwo anstehst oder wenn du mit einer Achterbahn fährst. Das sind die drei Dinge, wo du eine Maske tragen musst. Du musst sie nicht tragen, wenn du so zwischen den Attraktionen hin und her, also im Freien hin und her läufst, dann musst du sie nicht tragen. Die meisten haben sich dran gehalten. Ich sag mal, 95% der Leute haben sich an diese Maskenpflicht gehalten. 5% haben sich nicht dran gehalten. Ich habe auch den einen oder anderen angequatscht, weil ich finde es persönlich nicht angenehm, eine Maske zu tragen. Also ich finde das nicht angenehm. Auf der anderen Seite halte ich es für sehr, sehr sinnvoll. Uns hat sich auch inzwischen gezeigt, das hilft tatsächlich, um eine Übertragung zu reduzieren. Nicht auszuschließen, aber zu reduzieren. Und natürlich ist es unangenehm, so eine Maske zu tragen. Aber ich verstehe, dass man sie tragen muss. Und ich verstehe auch, dass man sie auf einem Schiff tragen sollte. In bestimmten Situationen. Wenn ich auf dem Pooldeck bin, auf meinem Liegestuhl, brauche ich keine Maske. Ja, wenn ich auf dem Pooldeck mich bewege oder ins Wasser gehe, brauche ich keine Maske. Aber sobald ich in das Schiff reingehe und zu meiner Kabine laufe oder zum Restaurant laufe, denke ich, ist eine Maske sinnvoll. Und wenn ich dann im Restaurant angekommen bin und an meinem Tisch sitze, dann nehme ich die Maske eben wieder ab. So stelle ich mir das vor. Was sagt denn der Experte zu der Maskenpflicht?
Wenn ich die Abstandsregeln einhalte, ist ja die Frage, brauche ich wirklich einen Mundschutz? Es ist eine zusätzliche Sicherheit, aber es ist etwas, was viele Menschen nicht wollen. Und das kann man ja in unserem täglichen Leben jetzt auch sehen. Ich habe gestern einen Bericht gelesen, dass der Einzelhandel sagt, durch diese Mundschutzpflicht haben sie deutliche Umsatzeinbußen, weil einfach keiner Lust hat, einkaufen zu gehen mit so einem Mundschutz. Und ich kann das nur unterstreichen, ich habe dazu auch keine Lust. Der Spaßfaktor ist da weg.
Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich kann bei dem Thema Maske gar nicht so viel mitreden aus eigener Erfahrung, weil ich bin fast ausschließlich zu Hause. Ich gehe seit Corona nahezu nicht auf die Straße, also mal kurz irgendwo einkaufen, da hat man die Maske mal für eine Viertelstunde oder so auf. Ich war einmal draußen, da bin ich mit der Straßenbahn in die Stadt reingefahren, 20 Minuten, wir sind zum Essen gegangen, im Freien war das noch, weil Bayern da Innenraum noch nicht erlaubt war, jetzt ist ja erlaubt. Da hatte ich die Maske, also das einzige Mal für ein bisschen längere Zeit auf, und ich habe eine Maske, die sitzt gut, die hängt gut hinter den Ohren, die drückt nicht, ich kann gut durchatmen. Ich hatte jetzt mit der Maske nicht so das große Problem, aber natürlich ist es ungewohnt, es ist nicht schön, es ist auf jeden Fall schöner ohne. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und im Urlaub will man es besonders schön. Insofern Maske nicht toll. Jetzt, wenn ich an der Reling stehe und in den Sonnenuntergang gucke, dann ist das genauso wie früher, weil da habe ich keine Maske auf. Ich glaube, man muss so ein bisschen überlegen, selbst wenn es Maskenpflicht gibt auf dem Schiff, das ist ja noch die große Frage, wird es das geben? Auf den Flusskreuzfahrtschiffen im Moment ist es so. Also die deutschen Flussreedereien, die jetzt demnächst anfangen, haben in ihren Konzepten die Maskenpflicht drinstehen. Die bezieht sich aber, und das muss man bedenken, oder andersrum gesagt, Norwegian Cruise Line reden nicht von einer Maskenpflicht. Da kommt das Wort Maske nur im Zusammenhang mit medizinischem Personal und bei Ausbrüchen und sowas vor. Princess Cruises erwähnt das auch nicht. Das sind die zwei, die schon ein bisschen konkreteres Konzept haben. Auch die Empfehlung der IMO erwähnt Masken nur im Zusammenhang mit Ausbrüchen und Personal im medizinischen Bereich. Also es ist keineswegs sicher, dass Maskenpflicht auf den Hochseeschiffen sein wird oder vielleicht nur am Anfang. Aber müsste man jetzt spekulieren. Im Moment ist es einfach noch nicht klar. Der Punkt ist aber, egal ob kommt oder nicht, wenn sie da wäre, heißt es ja nicht, ich habe eine Kreuzfahrt mit Maske, sondern es bedeutet, wenn ich von der Kabine zur Bar gehe, wenn ich von der Kabine zum Restaurant gehe, wenn ich von der Kabine zum Außendeck gehe, während dieses Laufens, während der Wege, wo ich anderen Leuten begegne, wo Abstand nicht so leicht einzuhalten ist, ja, auch beim Anstehen an der Rezeption, solche Dinge, da habe ich eine Maske auf. Aber in dem Moment, wo ich dort ankomme, also an der Bar, im Restaurant, am Pool, nehme ich die Maske ja wieder ab. Und also dort, wo ich genieße, ist die Maske im Zweifel auch gar nicht auf der Nase oder im Gesicht. Die Maske ist dann im Gesicht, wenn ich sowieso was Lästiges tue, von A nach B laufen. Das ist jetzt nichts. Also ich habe noch nie wirklich urlaubsmäßig genossen, den Gang auf der Kabine entlang zu laufen. Da belastet mich jetzt die Maske auch nicht wirklich. Mich würde stören, wenn ich am Sonnenstuhl die Maske aufsetzen müsste. Das wäre echt doof, ja. Oder wenn ich beim Essen nur jeweils für einen Bissen kurz die Gabel unter die Maske drunter schieben müsste. Und das wäre natürlich Unsinn. Ne?
Will ja auch keiner.
Aber wenn man es mal realistisch betrachtet, beschränkt sich die Zeit, selbst wenn es eine Maskenpflicht gäbe, die Zeit, wo ich diese Maske trage, auf relativ kurze Zeiten im Innenbereich. Ja, im Theater, keine Ahnung, ob dann, wenn zwei Stühle Abstand sind, ob ich dann trotzdem noch eine Maske brauche. Das hängt dann wahrscheinlich von der Reederei ab, ich vermute eher nicht. Das heißt, selbst wenn es eine Maskenpflicht gibt, würde die Zeit, die ich diese Maske tragen muss, nicht so wahnsinniges Gewicht fallen. Für mich persönlich würde da einfach überwiegen, dass ich endlich wieder aufs Schiff will, endlich wieder Urlaub machen will, endlich wieder das Meer sehen will. Wäre für mich viel, viel wichtiger als diese kleine, lästige Unannehmlichkeit von der Maske. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Leute, finden diese Maske so schrecklich. Und das finde ich auch völlig okay. Ja? Also da empfindet einfach jeder anders. Da sagt, nee, dann lieber gar keinen Urlaub. Was bei der Maske ja echt spannend ist, finde ich, eine interessante Entwicklung bei der WHO. Die WHO war eigentlich immer gegen Maske. Der hat gesagt, die bringt ja irgendwie nichts. Die Diskussion kennen wir bei uns auch. Inzwischen hat vor einigen Tagen die WHO ihre Meinung dazu vollkommen geändert. Die aktuelle Empfehlung von der WHO heißt generell, dort, wo man keinen Abstand anhalten kann, tatsächlich Masken zu benutzen. Also ganz, ganz interessante Entwicklung da bei der WHO. Und ich glaube, das haben die meisten noch nicht mitbekommen, dass sich da so eine deutliche Änderung ergeben hat.
Ich denke, man sollte sich nochmal klar machen, wozu die Maske eigentlich dient. Viele denken ja, ich schütze mich mit so einer Maske selbst. Und das ist ja nicht der Fall, sondern
nur sehr begrenzt, ja.
Ja, sehr, sehr begrenzt. Sondern ich schütze meinen Gegenüber vor mir. Und umgekehrt, wenn er eine Maske trägt, und deswegen bin ich immer sauer, wenn andere keine Maske tragen, schützt mich vor ihm. Das heißt, es ist ein gegenseitiger Schutz und das funktioniert nur, wenn beide das machen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Franz, also wenn ich jetzt eine Reise planen würde, ich würde bei der Reederei fragen, gibt es eine Maskenpflicht? Also so wie du es beschrieben hast, nicht wenn ich im Restaurant sitze und genießen möchte, nicht wenn ich am Pool sitze und das genießen möchte, sondern wenn ich eben von A nach B gehe, in Innenräumen. Da wäre mir das sehr wichtig, dass die Reederei sagt, ja, da ist eine Maskenpflicht, weil es einfach das Risiko, das ich dann habe, an Corona zu erkranken, einfach deutlich niedriger ist. Und ja, deswegen erwarte ich das. Und ich trage sie auch nicht gerne. Ich trage eine Maske nicht gerne.
Also ich nehme mal wieder das ganz, bleiben wir bei der Oasis Class, die ganz großen Schiffe. Wenn du da sagst, auf Decks mit ungerader Zahl laufen nur nach hinten erlaubt, ich spinne jetzt ein bisschen, ne? Und auf Decks mit gerader Zahl laufen nur nach vorne, dann musst du eben, gehst aus deiner Kabine raus, musst immer nach links gehen, egal wo du hin willst, gehst nach links bis zum nächsten Treppenhaus und wenn du in die andere Richtung willst, gehst du ein Deck tiefer und gehst da dann in die Richtung, in die du eigentlich gehen willst. Da begegnest du niemanden, da brauchst du keine Maske eigentlich.
Ja, aber das Problem ist, das sind ja Aerosole. Und,
ja, aber du hast Klimaanlagen, die wechseln die Luft ja auch ständig aus. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht virologisch in die Tiefen einsteigen.
Aber wie schnell tauschen die das aus?
Ich sage nur, naja, da sage ich jetzt einfach mal, dafür gibt es solche Zertifizierungen, dafür gibt es solche Konzepte. Die Reederei macht ja nie, die fährt ja nicht einfach und guckt da mal, was passiert, sondern das sind natürlich sehr, sehr detaillierte, mit Virologen, mit Experten, auch gemäß behördlicher Vorschriften abgestimmte Konzepte. Da würde ich mich dann drauf verlassen, wenn die Reederei sagt, wir haben jetzt eine Zertifizierung, wir haben es mit allen Behörden abgesprochen, die CDC hat es genehmigt, dass am Gang laufen nach hinten ohne Maske okay ist, dann würde ich sagen, nach menschlichem Ermessen ist das dann okay und da besteht keine Gefahr oder ein minimalst Risiko, das auch nicht höher ist, als mich da mit irgendwas anderem anzustecken, was bisher auch schon so war. Ne? Also da würde ich dann einfach sagen, wenn da jemand sich richtig intensiv Gedanken gemacht hat, das Konzept so macht, dann wird es vermutlich ja funktionieren. Und insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass es gerade für die großen Schiffe durchaus Konzepte gibt, wo die Momente, wo ich die Maske tragen muss, ohnehin sich auf sehr, sehr wenige Situationen beschränkt. Es ist, ich fand eine Sache, fand ich wahnsinnig spannend und dann glaube ich, sollte man die Maske, das Maskenthema auch wieder
da abhaken. Da wollte ich gerade drauf rumkommen, weil meine Frau, die ist ja Asiatin. Mhm. Und Asiaten und auch meine Frau verstehen nicht so ganz diese Diskussion um die Masken, weil für die ist so eine Maske eigentlich was relativ Normales. Also meine Frau rennt jetzt hier in Deutschland nicht mit Masken rum, aber wenn ich nach Peking zum Beispiel gehe, sehe ich sehr viele Leute mit Masken und das hat auch Andreas Ulrich beobachtet.
Meine Freunde in Asien, die machen das aus Höflichkeit. Weil die wollen halt, wenn sie eine leichte Erkältung oder Schnupfen, sie wollen nicht einfach da so rumschniefen. Und in Asien ist es auch, gerade in China ist es ja oft viel auch mit der Umweltverschmutzung. Also die tragen die einfach auch, um die Umwelteinflüsse etwas auszublenden.
Ja, und viel mehr macht das nicht, es sei denn, du machst natürlich eine FFP2 oder FFP3-Maske aufs Gesicht. Dann kannst du dich natürlich auch schützen.
Da würde ich ja jetzt wieder sagen, würde ich als Reederei verbieten, denn die schützt nur dich selbst und nicht die anderen. Und das ist genau das Gegenteil von der Maskenpflicht, wie sie im Moment läuft.
Ja, genau. So, und dann ist es ja so, dass die Reedereien ja jetzt nicht, gehen wir mal von der Maskenpflicht weg, hin oder her, gibt noch andere Maßnahmen, die man machen kann. Fieber messen, Fragebogen, hast du dich in letzter Zeit mit einem Corona Kranken in einem Raum amüsiert, Mundschutz und so weiter, Abstand halten, all diese Sachen. Die einzelne Maßnahme, denke ich, ist jetzt nicht so wahnsinnig wirksam, aber alles zusammen, wenn man alles kombiniert, gibt dann doch einen relativ guten Schutz, denke ich. Ne?
Ja, es ist ein ziemlich komplexes Thema, weil ich habe das jetzt schon ganz oft gelesen, ne? In den Konzepten der Reedereien steht überall das Fiebermessen drin, der Fragebogen drin, da sei ja Fiebermessen, was für ein Blödchen, das gibt doch die Symptomlosen. Fragebogen, na wer kreuzt denn da die Wahrheit an? Ja, das ist alles richtig. Jede Maßnahme für sich schützt uns nicht vor einer Corona-Ansteckung. Aber ich kann mit Fieber messen, klar, kann ich nicht die Symptomlosen abfangen, aber ich kann denjenigen abfangen, der meint, er müsste vielleicht trotz Fieber oder er hat noch gar nicht gemerkt, dass er Fieber hat. Man muss sich ja nicht unbedingt miserabel fühlen, wenn man ein bisschen Fieber hat. Das heißt, ich kann da ein bisschen was abfangen. Mit dem Fragebogen lügen vielleicht nicht alle. Ich würde sogar behaupten, die meisten lügen wahrscheinlich nicht, gerade bei diesem kritischen Thema nicht. Ich habe auch so einen Fragebogen schon gesehen, der von der IMO. Die IMO hat eine Vorgabe oder ein Beispiel gemacht für diese Fragebogen, das sind zwei Seiten. Der ist ziemlich geschickt aufgebaut. Der stellt nämlich, wenn man es genau hinschaut, stellt er dieselbe Frage zwei oder dreimal aus verschiedenen Blickwinkeln, wo du dich ganz schnell, wenn du versuchst zu lügen, in Widersprüche verwickelst. Das würde der natürlich sehen, der den Fragebogen auswertet, weil er den Trick kennt. Das heißt, es lügen nicht alle, es verheddern sich vielleicht noch ein paar in ihren eigenen Widersprüchen. Das heißt, da fängst du auch wieder so ein bisschen was ab. Ja? Der Mundschutz schützt dich nicht total vor Ansteckung, aber er reduziert. Abstand halten hilft. Jetzt haben wir schon vier Maßnahmen, die jede einen Aspekt so ein bisschen reduzieren. Das heißt, du hast zusammengenommen, hast du einfach dann doch ein erheblich reduziertes Risiko. Und insofern macht es keinen Sinn zu sagen, ich Fieber messen, was für ein Blödsinn, sondern es sind einfach die Gesamtmaßnahmen. Alles zusammen führt letztendlich dazu, behaupte ich jetzt einfach mal, dass du auf dem Kreuzfahrtschiff ein deutlich niedrigeres Risiko hast als an Land, wo eben all diese Kontrollen, all diese Steuerung, all diese geschützte Umgebung, die du am Kreuzfahrtschiff ja letztendlich hast, weil du immer dieselben Leute hast, die am Anfang einmal gecheckt wurden, glaube ich, hast du auf dem Kreuzfahrtschiff schon mal ein deutlich niedrigeres Risiko. Und wenn du dann noch berücksichtigst, dass das statistische Ansteckungsrisiko ja ohnehin inzwischen bei uns zumindest sehr, sehr gering ist. Ich glaube, wir haben in Bayern gerade pro Tag irgendwie 30, 40 Neuansteckungen. In ganz Bayern 30, 40. Ja, das heißt, ausgerechnet auf einen zu treffen, der dich ansteckt, ist sowieso schon eigentlich ganz schön gering. Wenn du dann noch ein paar Maßnahmen hast, die dieses Risiko weiter reduzieren, wenn du berücksichtigst, dass von denen, die anstecken, in der Regel sich in Bereichen abspielen, wo du sowieso nie hinkommst, leider in Pflegeheimen, in Schlachthöfen, in irgendwelchen Kirchen, die meinen, sie müssten gemeinsam umarmen und singen gleichzeitig. Wenn du die auch noch abziehst, dann ist das Risiko so gering und dann noch reduziert durch weitere Maßnahmen, dass man, glaube ich, wirklich, das glaube ich, nicht besonders sinnvoll ist, sich dann über Fiebermessen aufzuregen.
Was, denke ich, auch ganz wichtig ist, Franz, ist die Kommunikation zwischen der Reederei und den Passagieren. Und ich gehe nochmal auf dieses Beispiel zurück von Freizeitparks, weil ich da einfach gerade viel mit zu tun hatte. Sowohl der Europapark, den ich demnächst besuchen möchte, als auch das Phantasialand kommunizieren sehr viel zu den Gästen. Das heißt, schon im Vorfeld in Mails wird man darauf aufmerksam gemacht, auf die Regeln. Wenn man irgendwo ansteht, wird immer wieder gesagt, bitte haltet Abstand voneinander. Es wird alles ganz genau erklärt, überall gibt es Bilder, überall gibt es Schilder, überall wird man darauf hingewiesen, haltet bitte Abstand und so weiter, funktioniert trotzdem nicht überall, aber da ist eine sehr, sehr große Kommunikation und ich denke, das macht auch Sinn, wenn die Reedereien das machen und genauso sieht es unser Experte.
Man kann es ja auch mit Videopostcast machen, es gibt ja viele Möglichkeiten der Kommunikation um Gäste, gerade wenn sie auf den modernen Schiffen, das wissen Sie ja auch, sie haben so viele Monitore, also Flat-TVs, da können Sie natürlich auch die ganzen Informationen broadcasten. Sie können sie in der Kabine broadcasten. Ich glaube, das, was Sie sagen, das sehe ich genauso. Man kann nicht alle halbe Stunde da in 6 Sprachen eine Information über Hygienemaßnahmen. Und da hört auch keiner mehr hin.
Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wir haben in dem Interview, ich habe jetzt einen Ausschnitt aus dem Interview natürlich genommen an der Stelle, auch darüber gesprochen, was wahnsinnig wichtig ist, schon vor der Reise zu kommunizieren. Den Kunden, den Passagieren schon vor der Reise zu sagen, auf was sie sich einstellen müssen, auf was sie sich vorbereiten sollen. Für mich auch eine ganz große Frage, zum Beispiel, wenn Maskenpflicht ist, muss ich eigentlich meine eigenen Masken mitbringen? Hat die Reederei Masken? Kann ich meine Stoffmasken mitkriegen? Werde die an Bord gewaschen? Also solche Informationen, glaube ich, muss man den Passagieren einfach auch vor der Reise schon geben. Dann bei der Einschiff klar, zusammen mit der Rettungsübung, wo man auch noch nicht genau weiß, findet die so statt wie bisher oder gibt es vielleicht virtuelle Rettungsübungen, wird irgendwie geprüft, ob ich das Video auf der Kabine angucke. Da gibt es ja auch noch Überlegungen, wie man diese Rettungsübung eigentlich macht, ohne Massenaufläufe zu generieren. Und in dem Zusammenhang kann man den Leuten ja auch die ein oder andere Maßnahme nahe bringen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, einfach klar zu kommunizieren, damit jeder weiß, was Sache ist, dass man nicht darüber diskutieren muss, ob auf dem Gang jetzt die Maske nötig ist oder nicht, sondern dass es einfach jeder weiß. Allein dadurch ist, glaube ich, schon sehr viel erreicht und auch sehr viel Akzeptanz schon erreicht, wenn ich weiß, es gilt für alle und alle halten sich dran, weil es alle wissen.
Jetzt gibt es ja für die Reedereien aus unterschiedlichsten Richtungen Vorgaben oder Ideen, wie man es machen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage an Andreas Ulrich, was wird denn jetzt tatsächlich auf den Schiffen denn passieren? Also wie wird tatsächlich der Alltag auf so einem Schiff aussehen? Und seine Antwort ist ganz interessant.
Mir ist es auch bewusst, die unterschiedlichen Regeln, die unterschiedlichen Vorgaben, die man sieht, wenn 1 Meter, 1,5 oder 2 Meter Mundschutz, Nicht-Mundschutz. Ich finde, man muss die Verantwortung beim Reeder lassen. Man muss das bei der Organisation lassen, wie sie damit umgehen wollen. Und viel hängt natürlich auch davon ab, wie der Gast das empfindet. Weil ich glaube, ich kann nicht zu jedem Gast sagen, du musst Mundschutz permanent auf dem Schiff tragen. Dann werden, glaube ich, eine Menge Gäste nicht buchen. Sie wollen ein Sicherheitsempfinden haben. Sie wollen das Gefühl haben, dass alles getan wird, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass man ständig Mundschutz tragen muss. Ich bin auch der Meinung, wenn man einen Fall hat oder für die Besatzung, ist es enorm wichtig, dass man das macht, weil die Besatzung ist ständig an Bord. Das wissen Sie ja selbst, auf dem Kreuzfahrtschiff, einige sind 6 Monate und länger an Bord beschäftigt. Und ich glaube, für die ist das enorm wichtig bei der Frequenz des Wechsels der Gäste.
Gut, Gefühl von Sicherheit ist natürlich wichtig, klar, aber es muss ja auch tatsächlich sicher sein. Denn Gefühl von Sicherheit reicht mir nicht, wenn ich dann am Schluss doch wieder krank werde. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich viele stellen, Franz, wie sicher ist denn das Kreuzfahrtschiff in Zeiten von Corona, wenn es dann wieder losgeht in vielleicht 1, 2, 3 Monaten?
Ja, das ist die große, was ist das, 1-Million-Euro-Frage? Ich glaube, wir sind noch etwas zu früh dran. Das ist vielleicht auch was man den Reedereien im Moment noch zugestehen muss, zum Beispiel was Hochsee angeht. Flusskreuzfahrt, die haben ja ihre Konzepte, die sind relativ strikt. einfach weil sie noch recht früh dran sind und lieber etwas zu strikt sind als zu locker in dieser Anfangsphase. Die Hochseereedereien fahren noch nicht. Das heißt, da ist einfach auch noch Zeit, mehr Wissen zu sammeln über die Krankheit, über Schutzmaßnahmen. Es kommt ja fast jeden Tag eine neue Studie raus über wieder mit neuen Erkenntnissen, was vielleicht doch hilft oder nicht hilft oder wo man was anders machen könnte. Einzelhandel Untersuchungen macht. Also da gibt es ja ständig Neues. Und diese Konzepte sind einfach gerade in Arbeit. Ne? Auch das Büro Veritas arbeitet an diesen Konzepten mit, arbeitet an der Überprüfung dieser Konzepte, an der Stichhaltigkeit der Konzepte mit. Und ich glaube, da muss man den Reedereien noch ein bisschen Zeit einfach zugestehen, ein bisschen Geduld haben, bis man die finale Antwort oder die letztendliche Antwort darauf bekommen wird, wie genau wird es denn jetzt aussehen. Ob Kreuzfahrten dann zu Zeiten von Corona sicher sind, ja, ich weiß es nicht. Und genau deswegen habe ich natürlich auch Andreas Ulrich gefragt, wie seine Einschätzung da ist, was er dazu mit seiner Erfahrung, mit seinem Wissen sagen kann.
Für mich aus meiner Sicht ist das, was wir jetzt machen, alles ein Lernprozess. Wir lernen ja immer noch etwas Neues dazu jeden Tag. Was bedeutet das? Was müssen wir machen? Und aus meiner Sicht geht es nicht nur um Corona oder Covid-19, so wie es heißt, sondern es geht um irgendeine Virusinfektion. Es kann ja morgen ein anderer Virus kommen. Wir hatten vorher in der Schifffahrt, gab es Norovirus, den gab es ja auch, ist auch nicht zu vernachlässigen. Und insofern muss man überlegen, wie kann ich verhindern, dass sowas passiert? Was kann ich machen, wenn es passiert, um die Auswirkungen zu minimieren, um halt den Gast und auch meine Besatzung größtmöglich zu schützen vor den Gefahren, die damit einhergehen. 100%. Mich hat gestern einer gefragt, ist das, wenn wir das Safeguard-Label bekommen, 100%? Ich sage, nein, gibt es nicht. Es gibt keine 100% Sicherheit. In keinem Bereich unseres Lebens gibt es 100%. Also ich habe auch viele Freunde, die gefahren sind und auch Ältere, die fahren, die dann sagen, ja, sind die Schiffe denn sicher? Ich sage, natürlich sind die sicher. So sicher, wie man die machen kann.
Also 100%ige Sicherheit, das ist wenig überraschend, gibt es nicht. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir irgendwann wieder mit der Kreuzfahrt beginnen können in ein paar Monaten und dass man sich dann auch wohlfühlen kann und sicher fühlen kann und auch diese Reise genießen kann. Ne?
Ja, und ich glaube, es ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass eben solche Konzepte inzwischen weit gediehen sind, dass man immer mehr weiß. Es stellt sich so ein, ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein Prozess, den man, wenn man so ein bisschen zurückblickt, wenn man auch mal so an sein eigenes Gefühl von vor 3 Monaten, Mitte März, dann Mitte April, Anfang Mai denkt, wie dann bei uns der Shutdown gekommen ist mit Maskenpflicht und Ausgangsbeschränkungen und all diesen Dingen. Wenn man das mal so als Prozess sieht und auch zurückguckt, wie man sich jeweils zu dem Zeitpunkt gefühlt hat, wird man auch bei sich selber merken, dass sich da was verändert. Es stellt sich mehr Sicherheit, mehr Gewissheit ein, weil man immer mehr weiß. Man sammelt Erfahrungen, man merkt, ich falle nicht gleich tot um, nur weil ich auf die Straße gehe. Ich merke, die Maske erstickt mich nicht, sie ist unangenehm, aber ich komme irgendwie, wenn es sein muss, damit klar. Also es stellt sich so ein bisschen Sicherheit ein, es stellt sich ein bisschen Gewohnheit ein und dieser Prozess geht weiter. Und wenn ich jetzt gucke, wie gerade mit so einer Zertifizierung, wie die Reedereien mit all solchen Dingen umgehen, dann wird dieser Prozess weitergehen und wir werden relativ bald an dem Punkt sein, wo wir einfach sagen, okay, geht schon.
Hoffen wir es.
Wird. Und da bin ich recht optimistisch. Da bin ich sehr optimistisch.
Ja, ich bin trotzdem gespannt, wann dann der Zeitpunkt tatsächlich ist, wo die Schiffe wieder in See stechen können. Ich hoffe bald, denn ich habe auch kürzlich wieder gelesen, wenn ich richtig im Kopf habe, 200.000 Besatzungsmitglieder hängen überall auf Schiffen fest.
Ich glaube, es sind deutlich unter 100.000 inzwischen, aber es sind immer noch viel zu viele.
Und das ist natürlich für diese Menschen, die da an Bord sind, keine besonders schöne Erfahrung. Eine Woche ist das sicher lustig, vielleicht auch zwei, aber wenn man monatelang von seiner Familie getrennt ist und monatelang nicht vom Schiff darf und auch nicht an Land darf, sondern immer auf diesem Schiff ist, ich glaube, dann wird das Schiff ziemlich eng und dann wird das Schiff ziemlich klein. Und an diese Leute denken wir natürlich auch und wir hoffen eben auch für diese Leute, dass sie bald von Bord können und dass endlich wieder die Kreuzfahrt beginnen kann. Das war die 250. Folge, Franz. Und auch diese Folge war leider geprägt von einem sehr ernsten Thema, aber ich glaube, wir mussten darüber sprechen und ich glaube, es war auch interessant und ich glaube, wir haben alle ein bisschen dazugelernt und das Schöne, finde ich, an der ganzen Geschichte ist, dass man doch so langsam ein Licht am Ende des Tunnels sieht, was ich bisher ehrlich gesagt nicht so wirklich gesehen habe, aber ich glaube, jetzt sehen wir so ein kleines Licht und vielleicht in 2, 3, 4 Monaten können wir die ersten Schiffe fahren? Wäre schön.
Also die ersten Schiffe weiß ich, dass sie früher fahren werden. Okay,
umso besser.
In Norwegen geht es ja schon ein bisschen los mit Seadream, zwei Schiffe. Celestial Cruises fängt in Griechenland und auf den Seychellen an. Also die ersten Schiffe, die allerersten, so 3, 4, 5, 6, 10 werden vielleicht Juli, August schon fahren. Aber du hast schon recht, bis wieder sämtliche, über 400 Schiffe unterwegs sind, wird noch eine gute Weile dauern.
Wie gesagt, das war die 250. Folge und das war natürlich nur möglich, weil unsere Hörerinnen und Hörer uns so die Treue gehalten haben und über all die Jahre zugehört haben. Ich kriege immer wieder mit, dass wir neue Hörer bekommen und die dann nicht alle, aber viele Folgen dann nochmal nachhören. Das kann man ja alles machen. Man kann ja bis zur ersten Folge gehen, wenn man möchte. Oder man kann auch über Alexa ganz gezielt nach Folgen suchen. Auch der Hinweis vielleicht noch. Wenn Sie uns unterstützen möchten, gehen Sie mal auf unsere Homepage cruisetricks.de und schauen Sie mal, da können Sie über Steady uns regelmäßig ein bisschen was zukommen lassen. Ansonsten nochmal der Hinweis für unser virtuelles Hörertreffen am Montag, den 15. Juni um 19 Uhr. Ich würde mich riesig freuen, mal die anderen zu sehen, die Gesichter zu sehen, die wir normalerweise eben nicht sehen. Und ich möchte auch bei dieser Folge 250 einen ganz lieben Gruß an Volker machen. Volker, vielen, 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 vielen lieben Dank für all die vielen Postkarten, die du uns geschickt hast und mir geschickt hast und dem Franz geschickt hast. Ich finde es wirklich toll, weil ich jetzt also wirklich aus fast jedem Land bald eine Postkarte habe. Ich finde es total klasse. Ich freue mich über jede Postkarte. Er ist Flugbegleiter bei der Lufthansa. Auch er ist natürlich betroffen und kann im Moment nicht wirklich fliegen. Ich drücke auch da die Daumen, dass die Lufthansa auch bald wieder in die Luft kommt und das war die 250. Folge, Franz. Ich bin ein bisschen stolz auf unsere Leistung und glücklich, dass es bisher so gut geklappt hat, dass wir so viele Hörer haben und dass es immer mehr werden. Und ja, empfehlen Sie uns weiter, spenden Sie ein bisschen Geld und kaufen Sie Franz sein Buch und dann sind alle glücklich.
Genau.
Alles klar, Franz.
Ja, dann dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut,
dann sehen wir uns wieder am
15. Juni. Vielen Dank für die Unterstützung und wir geben uns Mühe, weitere 250 Sendungen zu produzieren im Laufe der nächsten so 7, 8 Jahre. Das so lange werden wir nämlich brauchen für die nächsten 250.
Mindestens 250. Alles klar, Franz. Wir sehen uns am 15. Juni um 19 Uhr. Bis dann, Franz. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Servus.